Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work.
Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz sehr zu Psychologie at Work in dieser Woche. Ja, und heute wollen wir über ein Thema sprechen, was in der Wirtschaft sehr verbreitet ist, was aber auch in unserem Privatleben sehr verbreitet ist. Und zwar geht es diese Woche um Unconscious Bias. Wenn du jetzt vielleicht noch überhaupt nichts von diesem Begriff gehört hast, keine Sorge, ich werde das alles nochmal detailliert erklären. Unconscious Bias heißt übersetzt so viel wie unbewusste Voreingenommenheit oder unbewusste kognitive Fehler. Und diese unbewussten oder impliziten kognitiven Fehler und Verzerrungen machen wir alle. Also sie sind bei allen Menschen verbreitet und das ist auch gar nicht schwer zu erklären, denn wir haben nicht immer viel Zeit, wenn wir Entscheidungen treffen. Wenn wir Urteile fällen müssen, wenn wir zu Schlussfolgerungen kommen müssen, dann ist es bei uns allen so, dass wir dann irgendwann die mentale Abkürzung gehen. Zumindest dann, wenn wir ein bisschen Erfahrung im Leben schon gemacht haben, wenn wir mit Stereotypen konfrontiert waren und dann bilden sich bei jedem von uns Vorurteile. Wir können uns also alle gar nicht davon frei machen und deshalb auch gleich zu Beginn. Es soll auch mit dieser Episode hier nicht der Anspruch sein, dass wir am Schluss alle hier rausgehen, alle das Handy oder das Laptop weglegen und dann keine Unconscious Biases mehr im Kopf haben. Das wäre total vermessen und unrealistisch. Ich möchte mir heute für euch und mit euch aber mal anschauen, wie entstehen vielleicht solche Unconscious Biases, beziehungsweise was machen die mit uns in unserem Privat- und Businessleben, was haben die vielleicht für Nachteile und warum lohnt es sich, die abzubauen oder zu verringern und vor allem, wie können wir das anstellen, wie können wir die vielleicht reduzieren. Also diese unfairen Glaubenssätze über eine Gruppe von Menschen, derer wir uns nicht bewusst sind und die unsere Verhaltensweisen und Entscheidungen beeinflussen, die sind, ich habe es vorhin schon anklingen lassen, zurückzuführen auf unsere persönlichen Erfahrungen, auf Lernen und auf unseren Hintergrund. Wir kommen also, wenn wir einer Person gegenüberstehen, naturgemäß nicht alle zu denselben Schlussfolgerungen und es kommt eben zu Entscheidungsfehlern. Jetzt fragst du dich vielleicht, was können das für Schlussfolgerungen oder Entscheidungen sein? Zum Beispiel Entscheidungen, welche Note eine Lehrperson einem Kind verteilt oder welche Person ich als Personalerin einstelle. Oder wie ich eine Person ärztlich behandle oder ob ich einer Person einen Kredit gebe. All das sind Situationen des persönlichen Lebens und Arbeitens, in denen wir mit diesen Unconscious Biases zu tun haben oder zu tun haben können. Aber jetzt als allererstes möchte ich euch vielleicht mal ein paar prominente Beispiele für Unconscious Bias liefern. Ich muss dazu sagen, ich habe diese Episode hier tatsächlich schon mal aufgenommen, vor vielen, vielen Monaten, weil mir das schon ein ziemliches Anliegen war, dieses Thema. Aber ich habe dann nochmal didaktisch überlegt, wie präsentiere ich das Ganze, wie ist das schlau in eine Podcast-Episode zu bringen und habe mich dann tatsächlich nochmal dazu entschlossen, das Ganze neu aufzunehmen, neu zu produzieren, weil die erste Variante einfach zu sehr gespickt war mit diesen ganzen unterschiedlichen Biases. Und ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, alle dieser bekannten oder dokumentierten kognitiven Fehler jetzt hier aufzuzählen. Deshalb habe ich mich in dieser Folge heute mal beschränkt auf so 5 Stück, die sehr, sehr häufig sind und mit denen, glaube ich, auch viele von euch was anfangen können. Zuerst mal starten wir mit dem sogenannten Beauty Bias, also ein Attraktivitätsbias, einer der bekanntesten. Also was ist hiermit gemeint? Die attraktive Person erhält zum Beispiel die bessere Schulnote und wird auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eingestellt. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Studien drüber. Das ist sehr gut in der Forschung auch dokumentiert. Und wir wissen heute auch eben aus dieser Empirie, dass Menschen sehr viel freundlicher sind zu schönen, zu attraktiv eingestuften Menschen. Kinder auch schon, die als attraktiver eingeschätzt werden, werden zum Beispiel häufiger angelächelt. Also das sind nun mal alles so ein paar empirische Belege zu diesem Beauty Bias. Dann haben wir als nächstes ganz, ganz prominent den Gender Bias, also so etwas schlichtweg wie Sexismus. Gehört eine Person augenscheinlich der Gruppe der Frauen an, wird sie anders behandelt. Ihr werden zum Beispiel Dinge weniger zugetraut, so etwas wie Einparken, wie Orientierungssinn, wie der Umgang mit Geld, wie das Wissen über Politik etc. Das ist hier ein ganz klassischer Gender Bias. Ich werde nachher nochmal näher auf diese verschiedenen Biases und auf Umgangsweisen, wie gesagt, eingehen. Aber zunächst mal, dass ihr so ein paar gehört habt und dass ihr es besser einzusortieren wisst. Als drittes habe ich heute mitgebracht den sogenannten Confirmation Bias, also Confirmation von bestätigen, wenn wir innerlich oder auch explizit eine Entscheidung getroffen haben. Dann ist es ganz spannend zu beobachten, dass wir unbewusst nach bestätigenden Informationen suchen. Also wir überhören sozusagen Argumente, die gegen unsere Entscheidung sprechen, und wir sammeln unbewusst solche, die sie supporten. Das spielt zum Beispiel auch eine große Rolle bei Zeugenbefragungen und Gegenüberstellungen. Also hier habe ich eine spannende Studie nochmal gefunden, dass tatsächlich, wenn wir so die Entscheidung getroffen haben, dass die Person, die das Verbrechen begangen hat, vielleicht von einer bestimmten Nationalität war oder dass die eine bestimmte Hautfarbe hatte etc., dann sind Zeuginnen und Zeugen geneigt, bei einer Gegenüberstellung eher die Menschen rauszupicken, die ihre vorige Entscheidung supporten, also die diese Entscheidung bestätigen. Dann gibt's als viertes den sogenannten Halo-Effekt. Davon haben wahrscheinlich viele schon mal was gehört. Halo ist ja der Heiligenschein. Also das meint, dass ein einziges Merkmal einer Person alles andere überstrahlt. Das kann so etwas sein, dass zum Beispiel jemand angekündigt wird als Harvard-Professorin. Und dann genügt genau diese eine Information, um diese Person zu glorifizieren, um alle anderen Eigenschaften, die sie mitbringt, sozusagen so ein bisschen unsichtbar zu machen und die ganze Person toll zu finden. Oder wenn jemand beschrieben wird als der oder die hat bei Google gearbeitet. Das ist auch so ein Heiligenschein in Anführungsstrichen. Also wir hören dieses eine Merkmal und der Kandidat oder die Kandidatin hat in unserem Kopf automatisch 100 Punkte. Das ist der Halo-Effekt. Als fünftes möchte ich euch noch weitergeben den Ähnlichkeits-Bias. Wie der Name schon sagt, da geht es darum, ich überschätze die Kompetenz von Menschen, die mir selbst ähnlich sind. Da geht es auch um Urteile. Ich habe vor einigen Folgen, ist das jetzt schon ein bisschen länger her, habe ich auch mal eine Schiedsrichterstudie hier vorgestellt, die in der Schweiz durchgeführt wurde. Da ging es um kulturelle Aspekte und da wurde ganz eindeutig nachgewiesen in dieser Studie, dass Spiele zugunsten der Mannschaft entschieden wurden durch die Schiedsrichter, die dem kulturellen Background des Schiedsrichters mehr entsprochen haben. Ja, also diese Ähnlichkeit muss nicht nur physisch betrachtet werden, es geht um die Ähnlichkeit von Merkmalen. Heißt eine Person zum Beispiel so wie ich, kommt die aus derselben Geburtsstadt oder aus demselben Land wie ich, hat sie vielleicht das gleiche Gymnasium besucht, mag sie dieselbe Footballmannschaft? All das sind Aspekte, die eigentlich super bedeutungslos sind, aber die haben Bedeutung, nämlich dann, wenn es eben um unsere unbewussten Entscheidungen geht. Der Ähnlichkeitsbias, der erklärt zum Beispiel ganz, ganz viel Varianz in der Frage, warum gibt's fast nur männliche Vorstandsvorsitzende? Wir alle wissen mittlerweile, es gibt mehr Thomasse oder diese Thomas-Kreisläufe haben sich ja jetzt jüngst zu Christian-Kreisläufen entwickelt, weil es gibt mehr Christians als Frauen da oben. Und die Thomasse wurden einfach von den Christians abgelöst. Ja, weil der eine Christian eben wieder den nächsten Christian fördert und so weiter. Der Ähnlichkeitsbias erklärt auch bedeutsame Varianzanteile in der Frage, warum wir ablehnend gegen ausländische MitbürgerInnen reagieren zum Beispiel, weil die meistens eben natürlich anders aussehen als wir. Profan, aber das ist so, nachgewiesenermaßen. So, das waren jetzt nur 5 von, ich glaube, es gibt fast über 25 Biases, die allein in der Literatur bekannt sind. Nur damit wir erstmal eine Idee davon haben, um was es sich eigentlich handelt. Und nun könnte man sich ja vielleicht sagen, ja, die gibt's eben, ja gut, da wird's irgendwie eine Art von ausgleichender Gerechtigkeit geben. Einmal wird man hier bevorzugt, dann wird man vielleicht da benachteiligt. Aber hier bist du leider ein bisschen optimistisch, wenn du das denkst. Leider, ja. Ich mache mal kurz ein Beispiel auf, damit deutlich wird, was das Problem ist. Ein Conscious Bias ist ja eine Art von Diskriminierung oder der Bias führt zu Diskriminierung. So. Und bei Diskriminierung haben wir immer das Problem von Intersektionalität. Bedeutet, wenn eine Person aufgrund des Wortes Harvard, also einen Halo-Effekt auslöst, dann ist es einfach sehr wahrscheinlich, dass diese Person auch andere Quellen der Bevorzugung bedient. Ne, dieser jemand hat vermutlich viel Geld, hat vorher vielleicht ein Elite-Gymnasium besucht, hat viele einflussreiche Freunde im Netzwerk, hat prestigeträchtige Hobbys und vieles mehr. Das heißt, er oder sie ist intersektional besser gestellt in vielen, vielen Sektoren. Und dasselbe gilt natürlich auch für das Gegenteil, für die Benachteiligung. Wenn man eine Frau ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass man für eine Führungsposition ausgewählt wird. Und gleichzeitig verringert sich diese Wahrscheinlichkeit weiter, wenn man eine Frau mit ausländischem Namen ist, die Kopftuch trägt und noch weiter, wenn man zum Beispiel mehrgewichtig ist und noch weiter, wenn man einen bildungsfernen Background hat. Also man könnte auch sagen, Unconscious Biases sind Rudeltiere. Also unser unbewusstes Denken in Kategorien, in Stereotypen, in mentalen Abkürzungen führt zu immer mehr Benachteiligung, zu Ungerechtigkeit und zu Chancen für immer dieselben Personenkreise. Aber es führt eben auch zu Fehlentscheidungen, die manchmal ganz schön nachteilig sein können. Es gibt mittlerweile viele, viele Belege dafür und ich gucke hier ja bei Psychologie at Work immer eher in den Unternehmens-, in den Wirtschaftskontext. Und diese Nachteile sind wirklich mittlerweile sehr, sehr gut dokumentiert. Das betrifft einmal die Rentabilität eines Unternehmens zum Beispiel. Eine McKinsey-Studie hat ergeben, dass geschlechterdiverse Unternehmen mit 21% höherer Wahrscheinlichkeit eine überdurchschnittliche Rentabilität erzielen. Der zweite Punkt ist, dass sich Arbeitssuchende einfach nachweislich eher bei Unternehmen bewerben, die Wert auf Diversität legen. Das heißt, wenn wir hier weniger Diskriminierung von Gruppen drin haben, wenn wir hier mehr diverse Teams entwickeln und auch eben augenscheinlich den Wert darauf legen, kriegen wir einfach mehr BewerbungskandidatInnen rein. Dann hat eine Studie der Boston Consulting Group ergeben, dass Unternehmen mit vielfältig zusammengesetzten Management-Teams 19% mehr Umsatz mit Innovationen erzielen. Das ist doch auch eine spannende Geschichte, dass also Kreativität und Innovation viel eher erreicht wird, wenn ich gemischte, diversifizierte Gruppen habe. Es kommt zu einer höheren Unternehmensproduktivität. Ja, vielfältige Managementteams hatten hier in den Untersuchungen von 3 Universitäten 1,3-mal höhere Produktivitätswerte. Auch das Mitarbeiterengagement, die Zufriedenheit und die Fluktuationsrate verbessern sich, wenn wir Vielfalt im Unternehmen haben. Ja, und letztendlich wurde nachgewiesen, dass es zu viel effizienteren Geschäftsentscheidungen kommt. Inklusive Teams konnten hier in bis zu 87% der Fälle bessere Entscheidungen für das Unternehmen treffen. Ja, also ich finde, wenn man sich das mal vorstellt, dass ihr zum Beispiel die falsche Top-Führungskraft einstellt, weil sie attraktiv war oder weil sie die gleiche Hunderasse gut fand wie ihr, Das können schnell mal hohe sechsstellige Kosten sein. Also aus all diesen Gründen, deshalb sage ich persönlich, ich möchte das wissen. Ich möchte da bewusst hingucken, wo habe ich diese kognitiven Verzerrungen, was machen die? Und natürlich in letzter Instanz auch die Frage, und dazu wollen wir im Austausch auch im Anschluss auch kommen, wie kann ich das vielleicht überkommen? Der Fairness zuliebe, der Chancengleichheit zuliebe, dem Geldbeutel zuliebe, dem Unternehmensziel zuliebe. Ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, kann man das eigentlich messen? Kann man diese Unconscious Biases messen, ob die da sind oder wie stark die da sind? Und dazu muss man so ein bisschen sagen, jein, man hat das in der kognitiven Psychologie lange, so seit Ende der 90er Jahre durch Fragebögen oder Interviews gemessen. Und in 2010 gab es allerdings einen größeren Review dazu. Harris und Brown haben sich 19 Studien dazu nochmal näher angesehen. Und dabei kam raus, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen den Interviews und Selbstauskünften der ProbandInnen. Das kann man mit psychologischen Theorien auch ganz gut erklären, diesen Effekt. Es gibt nämlich diese Dual Process Theorie von Kahneman, worin er eben erklärt, es gibt auf der einen Seite einen unbewussten, unbeabsichtigten und unkontrollierten Prozess und auf der anderen Seite gibt es einen kontrollierten, expliziten Prozess. Diese beiden Prozesse existieren sozusagen in uns und führen zu einer Verhaltensantwort, je nachdem, ob wir uns Zeit nehmen können für eine Reflexion oder ob wir uns diese Zeit nicht nehmen können. Der implizite Prozess ist sozusagen der Default-Modus, den wir haben, so die Werkseinstellung. Und wenn wir jetzt aber ins Reflektieren kommen und den Prozess explizit machen, dann unterstützt das bei intendierten, kontrollierten Entscheidungen. Also das hat so ein bisschen diese Diskrepanz ausgemacht zwischen, werde ich etwas gefragt oder kann ich über solche Antworten der Selbstauskunft nochmal reflektieren. Also mit der Messung ist das nicht ganz so einfach. Wir können einfach mal davon ausgehen, dass wir alle diese Unconscious Biases eben haben und dass ein ganz großer Step zur Reduktion dieser kognitiven Fehler und dieser unbewussten Voreingenommenheit die Bewusstmachung ist. Also einen ganz großen Schritt tust du im Prinzip schon damit, dass du diesen Podcast jetzt hier anhörst und dass du dir darüber Gedanken machst, dass es diese Biases überhaupt gibt. Also schauen wir uns jetzt mal an, was sind vielleicht so Tipps oder Stellschrauben, um das Auftreten von diesen Unconscious Biases zu minimieren, wenn wir sie eben schon nicht ganz abschaffen können. Der allererste Schritt, ich habe es gerade schon gesagt, ist Schulung und Bewusstmachung. Indem wir aufklären über diese Verzerrungen, tun wir schon was ganz, ganz Wichtiges. Und da gibt's heute eben auch Workshops und Schulungen drüber, also wirklich professionelle Angebote von TrainerInnen, die in die Unternehmen kommen und Schulungen besonders für PersonalentscheiderInnen, für Menschen aus der HR, für Führungskräfte, aber auch für alle anderen natürlich anbieten, um genau diesen Prozess erstmal anzutriggern, dass man weiß, was sind Unconscious Biases, was hat es damit auf sich, warum machen wir die vielleicht und was haben die für Nachteile. Also sensibilisieren und bewusst machen ist hier der allererste Punkt. Und dann habe ich als zweiten Punkt für mich aufgeschrieben, lern dich selbst gut kennen. Und das hat diesen Hintergrund, wenn du dir darüber bewusst wirst, welche Attribute zeichnen dich aus, worauf springst du an, welche Abneigungen hast du und warum, dann behaupte ich, dass eine solche Selbsterfahrung, wie sie in der Psychotherapieausbildung übrigens Pflicht ist, für jeden wirklich super wäre. Also Selbsterfahrung bedeutet genau das, ne, so die eigenen blinden Flecken kennenzulernen. Und erst dann, wenn wir das wissen, also wenn wir um unsere eigene Biografie gut Bescheid wissen, wenn wir das ein bisschen integriert, einsortiert haben, reflektiert haben, was mit uns so los ist, was wir für Präferenzen, für Abneigungen vielleicht gegenüber Menschen haben, erst wenn wir diese blinden Flecken kennen, dann können wir andere auch wirklich fair behandeln. Also wie gesagt, in der Psychotherapie, Aus- und Weiterbildung ist das ein Pflichtbaustein. Wir haben 120 Stunden Selbsterfahrung, die wir absolvieren müssen. Genau aus diesem Hintergrund heraus, weil wir die Philosophie haben in der Aus- und Weiterbildung von PsychotherapeutInnen, dass wir später ja alle Menschen möglichst wertfrei behandeln müssen. Also ich darf keinen Unterschied machen, kommt da ein Reichsbürger und eine Reichsbürgerin zu mir in die Behandlung oder ist das jemand, der mir gleichgesinnt ist, was meine Wertvorstellung oder Moralvorstellung angeht. Ich muss alle prinzipiell fair behandeln können. Und da das erwiesenermaßen eine ganz, ganz schwierige Herausforderung ist, ist das eben so ein fest integrierter Baustein in der Ausbildung. Und das fände ich eigentlich wirklich super, wenn das auch alle PersonalentscheiderInnen zum Beispiel durchlaufen müssten. Natürlich wird das ein unerfüllter Wunsch bleiben, aber einfach nur mal sich darüber vielleicht ein paar Gedanken zu machen, würde ja schon ausreichen, da eine gut selbstreflektierte Person zu sein, die sich dann eben auch entsprechend selbst besser führen kann, wenn es an diese Entscheidungsprozesse geht. Ein dritter Punkt sind anonyme Bewerbungen. Ich weiß, dass einige Unternehmen das schon sehr erfolgreich einsetzen, aber gerade im Hinblick auf diese Unconscious Biases ist es eben super, super wertvoll, wenn man das eigentlich macht. Also was heißt das? Anonyme Bewerbungen finden dann ohne Foto, ohne Namen, ohne Geburtsdatum etc. statt, um Diskriminierung aufgrund des Vornamens, aufgrund der Attraktivität, aufgrund des Geschlechts, aufgrund des Alters abzubauen. Ihr könnt also mal überlegen, wenn ihr an der Schaltstelle sitzt oder wenn ihr da Entscheidungsspielraum und Freiheitsgrade habt, das zu entscheiden, ob das vielleicht auch für euer Unternehmen ein Weg sein kann, um hier Unconscious Biases zu reduzieren. Ein vierter ganz, ganz wichtiger Punkt ist es, genügend Zeit einzuplanen. Wir haben ja eben gehört, da gibt es diesen impliziten und den expliziten Prozess und der implizite ist erstmal dieser Default-Modus, diese Werkseinstellung mit den Vorurteilen, die wir alle mitbringen. Und wir können ganz, ganz viel dieser Fehlervarianz ausklammern, wenn wir genügend Zeit für die Entscheidungsprozesse einplanen. Und generell haben wir auch diese Zeit. Das hat auch etwas mit Respekt gegenüber den Menschen zu tun, die ich da beurteilen möchte oder muss. In einem Vorstellungsprozess beispielsweise. Also wenn ich mir da nur eine Viertelstunde für so ein Jobinterview einplane als Personalentscheiderin, dann hat das für mich nicht mehr wirklich so viel mit Respekt dem Kandidaten oder der Kandidatin gegenüber zu tun. Und da kann ich auch im Nachgang, wenn ich mir Zeit für diesen Entscheidungsprozess einplane, natürlich viel Raum reinbringen, auch viel Raum für Fairness an dieser Stelle. Hier geht es meistens nicht um eine OP am offenen Herzen, wo ich in Millisekunden Entscheidungen treffen muss, sondern ich habe in aller Regel im Geschäfts-, im Businessprozess zumindest diese Zeit, um auf die bewusste Ebene zu kommen. Was man als fünftes empfehlen kann, um Unconscious Bias zu reduzieren, ist keine 1:1 Vorstellungsgespräche zu führen, sondern mindestens immer zu dritt im Gespräch zu sein. Wenn wir Interviews führen, dann sollten die möglichst auch immer sehr strukturiert und sehr standardisiert ablaufen. Hier ist ganz interessant, dass Studien belegen, alle untersuchten Personen machen zum Beispiel einen rassistischen Ähnlichkeitsbias. Was heißt das? Also ich stelle eher Personen ein, die meinem kulturellen oder ethnischen Background ähnlich sind, ähnlich wie ich das vorhin schon mal rezitiert habe. Und dieser Bias wird aber geringer, wenn das Interview sehr strukturiert ist. Also je mehr Standardisierung ich da reinbringen kann, das bedeutet, jedem Kandidaten, jeder Kandidatin dieselben Fragen zu stellen, möglichst auch noch in derselben Reihenfolge. Also psychologische, klinische Interviews sind sehr standardisiert und auch strukturiert, genau aus diesem Grund, weil wir eine sogenannte Inter-Rater-Reliabilität herstellen möchten. Wir möchten, dass 10 unterschiedliche DiagnostikerInnen zu demselben Ergebnis kommen. Nicht, dass wir 10 UntersucherInnen haben und die kommen zu 10 verschiedenen Diagnosen. Genau aus diesem Grund wird sehr standardisiert gearbeitet. was für PatientInnen manchmal ein bisschen komisch wirken kann, wenn wir Fragen sogar zum Teil ablesen. Das hat aber genau diesen Hintergrund, dass wir möglichst wenig fehleranfällig sein wollen, dass da möglichst wenig eigener Urteilsspielraum drin bleibt. Und das kann man übernehmen, auch für Einstellungsinterviews. Das muss einem an dieser Stelle gar nicht komisch vorkommen, sondern das kann wirklich eine große, große Quelle für Fehler, für Urteilsfehler hier rausnehmen. Also da könnt ihr einfach mal drüber nachdenken. Als sechsten Punkt habe ich mitgebracht, mehrere Runden einzuführen. Also wenn wir in höhere, in Top-Management-Jobs gehen, da haben wir das meist schon in der Natur der Sache. Da gibt es erstmal ein Vorgespräch meistens, dann gibt es so etwas wie eine große Vorstellungsrunde, wo sehr, sehr viele Menschen dabei sitzen. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Verhandlungsrunden, wo es auch um Gehalt und so weiter geht. Da haben wir automatisch mehrere Einstellungsrunden im Prozess. Wenn es um in Anführungsstrichen normale Jobs geht, haben wir das aber oft nicht. Und auch hier empfiehlt es sich, ich weiß, dass das ein großer Zeit-, ein großer Ressourcenaspekt ist, aber wenn ich es wirklich ernst nehme, wenn ich wirklich sehr fair agieren möchte, dann lohnt es sich auch hier, mehrere, mindestens eine zweite Runde hinzuzunehmen, wo zum Beispiel eine abteilungsfremde Person dabei ist, die nachher miturteilen kann, die auch ihre Eindrücke weitergeben kann. Der Grund, warum das hilft, ist, wenn ich zum Beispiel ein Expertengebiet habe und wir alle haben die ja als PersonalentscheiderInnen, wir sind in einem Gebiet besonders firm, besonders heimisch und wir neigen dazu, durch diese Unconscious Biases in den Auswahlgesprächen bei unserem Expertengebiet besonders gut hinzuhören und manchmal auch besonders streng zu urteilen. Und da kann es absolut helfen, wenn zum Beispiel die Person nochmal im Anschluss sich bei einer anderen Person aus dem Unternehmen vorstellt, die vielleicht ein ganz anderes Gebiet hat, wo er oder sie eine Expertin ist. Und die hören dann nochmal mit einem ganz anderen Ohr hin. Und die sind dann weit weniger von diesem besonderen Expertengebiet beeinflusst und beurteilen die Person vielleicht nochmal ganz anders. Also das kann helfen, um auch hier ein bisschen diverser draufzuschauen. Als siebtes würde ich euch mitgeben, immer ganz klare Kriterien abzustecken, auf die man schauen möchte. Das heißt einerseits natürlich wieder in die Richtung Standardisierung zu gehen. Also ich mache mir vorher ganz, ganz bewusst, auf welche Kriterien kommt es mir an, welche Skills soll er oder sie mitbringen und nach welchen Kriterien möchte ich ihn oder sie beurteilen. Dieses sich nicht blenden zu lassen, das betrifft wieder so ein bisschen den Halo-Effekt. Also ich habe eben das Beispiel gebracht, wenn ich weiß, jemand hat in Oxford oder Cambridge oder Harvard oder Princeton studiert, dann wirft das einen gewaltigen positiven Schatten auf den restlichen Menschen. Und wenn ich mir hier aber vorher ganz gezielt vornehme, ich möchte nach den und den und den Kriterien schauen, ob er oder sie das mitbringt, dann kann ich mich noch mal ein bisschen von diesem Halo-Effekt distanzieren und kann wirklich hier mehr ins Detail gehen und mehr auf die Kriterien schauen, die mir wirklich wichtig sind für die Position, um die es geht. Ja, das trifft so ein bisschen auch schon den achten Aspekt oder den achten Faktor, auf den ich schauen würde, nämlich neben den ganzen Abschlüssen und Zertifikaten wirklich eher noch mal auf übergreifende Skills zu schauen. Also wenn wir ein bisschen davon wegkommen wollen, zum Beispiel auch Menschen mit einem bildungsferneren oder mit einem niedrigeren sozialen Status nicht zu benachteiligen, dann kann das ein ganz wertvoller Aspekt sein, nochmal wirklich auf diese übergreifenden Faktoren zu gucken, nicht so sehr zu gucken, wo hat jemand studiert, wo hat jemand Praktikum gemacht, hat jemand irgendwelche prestigeträchtigen Hobbys im Lebenslauf oder hat jemand einen, ja, vielleicht eher Halo-spendenden Vornamen, sondern hier nochmal zu gucken, wie gebärdet sich wirklich jemand menschlich im Gespräch, was hat jemand für Werte, was hat jemand für Moralvorstellungen, welche Skills werden deutlich aus einem Lebenslauf, also da eher nochmal zwischen den Zeilen zu gucken, hat es jemand vielleicht geschafft, trotz mehrerer Elternzeiten am Ball zu bleiben? Hat jemand vielleicht, gerade weil er oder sie viele Nebenjobs in der Uni machen musste, aus finanziellen Gründen sich bestimmte Skills angeeignet? Ist jemand da sehr diszipliniert bei der Sache geblieben? Hat er vielleicht trotz dieser Nebenjobs geschafft, in der Regelstudienzeit zu bleiben? Oder hat er vielleicht ganz andere Dinge nebenher gemacht, im Ehrenamt oder in Praktika beispielsweise? Ja, als nächstes, als neunten Punkt, aufrichtige Fragen stellen. Also wenn euch Sachen auffallen, die vielleicht Potenzial hätten, ein Bias reinzubringen, weil die ein gewisses Vorurteil mit sich bringen könnten, dann schweigt das nicht einfach tot, sondern stellt aufrichtige Fragen dazu, die euch wirklich interessieren. Zum Beispiel, warum hat denn das Studium länger gedauert an der einen oder anderen Stelle? Oder warum wurde die erste Lehre zum Beispiel abgebrochen? Gibt es vielleicht spezielle Bedarfe dadurch, dass du im Rollstuhl sitzt, wenn es ein Mensch mit Beeinträchtigung ist, der da zu mir ins Vorstellungsgespräch kommt? Also bevor ich das totschweige und die unconscious biases in mir wirken lasse sozusagen, kann ich das Ganze offen, aufrichtig und im Klartext ansprechen. Und ich muss dazu sagen, aus meiner Erfahrung als Führungskraft, alle Menschen, die ich in den Gesprächen sitzen habe, sind super dankbar und erwarten auch, dass wir das offen ansprechen und Dinge nicht totschweigen. Und es ist mir noch nie zum Nachteil geworden und eben auch der jeweiligen Person, und das ist hier das Wichtige an dieser Stelle, noch nie zum Nachteil geworden, wenn man solche Dinge offen kommuniziert und transparent macht und wirklich auch darüber ja einen offenen Umgang miteinander findet und so auch die Chance gibt, etwaige Vorurteile auszuräumen. Zehnter Punkt, Intervision. Und diesen Punkt habe ich hier mitgebracht, denn ich habe es erlebt, dass wenn wir mit Kolleginnen darüber sprechen oder mit Kollegen, die uns sehr, sehr gut kennen, dann können wir uns sehr transparent darüber austauschen, was du vielleicht übersiehst oder in welchem Punkt du vielleicht auch zu viel reininterpretierst. Also was ich hiermit sagen möchte, ist, Sparring hilft an der Stelle. Wir sitzen immer mindestens zu zweit in einem Vorstellungsgespräch und ich erlebe es als super bereichernd, mich mit meiner Kollegin hier immer abzustimmen. Wir kennen uns mittlerweile super, super gut und ich weiß genau, wenn sie einen bestimmten Gesichtsausdruck im Gespräch aufsetzt, dass ich nachher nochmal mit ihr darüber spreche und sage, du warst an der und der Stelle nicht so begeistert, und wir tauschen uns dann im Endeffekt darüber aus. Und ganz oft kommen wir hier gegenseitig zu dem Thema, dass wir sagen, wir probieren es mit jemandem. Auch wenn ich hier vielleicht erstmal einen Horns-Effekt hatte. Horns-Effekt ist das Gegenteil vom Halo-Effekt, dass jemand irgendwie negativ auf mich abgestrahlt hat wegen der oder der Eigenschaft oder wegen dem und dem Attribut, dass wir dann in diesem gegenseitigen Sparring nochmal dazu kommen können, uns so besser zu reflektieren und zu sagen, hey, stimmt, da bin ich negativ beeinflusst, weil. Und das kann schon sehr, sehr viel ausräumen und sehr, sehr viel mehr Fairness hier in den Urteilsprozess bringen. Ja, und last but not least habe ich einen 11. Punkt für euch. Für mich persönlich hilft immer die Frage, was könnte er oder sie denn ins Team bringen, was wir noch nicht drin haben? Diese Frage stelle ich mir wirklich sehr, sehr oft in meinen Urteilsprozessen. Die kann man sich übrigens auch in der eigenen Familie stellen, wenn man mal unfair zu den eigenen Familienmitgliedern ist. Ist wirklich eine Frage, die in allen Kontexten sehr gut helfen kann, einen wieder auf eine fairere Basis zu stellen. Also sind das in einem Business-Kontext, in einem Einstellungsprozess zum Beispiel Dinge wie, könnte der oder die mehr Bodenständigkeit ins Team bringen? Könnte der oder die Ruhe ins Team bringen? Oder ist es genau das Gegenteil? Brauchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Agilität oder Energie? Hat er oder sie vielleicht ein Talent in XYZ, was wir im Team noch super gut gebrauchen könnten? Wenn wir uns die Frage stellen, dann sind wir manchmal überrascht, wie wenig das Augenmerk noch auf Dingen wie das Geschlecht, den Vornamen, den ethnischen Background, den Migrationshintergrund, das Kopftuch, Attraktivität oder eine bestimmte Universität oder was auch immer lenken. Also wir sind sehr schnell von diesen Oberflächlichkeiten weg, wenn wir auf die Charaktereigenschaften blicken und dann nochmal insbesondere auf den Team-Match, den das Ganze vielleicht erreichen kann, wenn wir ihn oder sie in unserem Team hätten. Also sprich, das ist nochmal eine positive Perspektive auf den Person-Team-Fit und hier auch zu gucken, wo kann jemand eine absolute Bereicherung für unser Unternehmen, für unser Team, für unsere Abteilung sein. Ja, das waren meine Impulse zum Thema Unconscious Bias und wie wir ihn vielleicht ein Stück weit zumindest überkommen können. Ich wünsche mir, dass ihr euch aus dieser Episode was mitnehmen konntet, egal in welcher Funktion ihr jetzt tätig seid oder ob ihr euch einfach nur mal generell über das Thema informieren wolltet. Ja, und ich finde es eben ein ganz wichtiges Thema, weil es nicht nur unsere Einstellungsprozesse im Job beeinflusst, sondern, wie ihr, glaube ich, jetzt auch mitbekommen habt, unser komplettes privates Leben. Wir alle sind nicht frei von diesen Vorurteilen, aber wir können eben eine ganze, ganze Menge tun. Wir können einige Sachen beherzigen, um dem nicht so sehr auf den Leim zu gehen, um das Ganze auf die bewusste Ebene zu heben. Und ja, ich hoffe, dass ihr da so ein paar Ansatzpunkte für euch auch gefunden habt. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir noch eine Bewertung in eurer Podcast-App dalasst, bei Spotify, bei Apple, bei Audible, wo auch immer ihr hört. Lasst mir gerne ein paar Sternchen da, damit der Podcast einfach noch leichter aufgefunden werden kann. Das ist in dem großen, großen Podcast-Universum gar nicht so einfach. Ich kann da absolut noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit gebrauchen. Und wenn ihr sogar in Worten rezensieren mögt, das könnt ihr bei Apple Podcasts auch wunderbar tun, dann freue ich mich, da auch mal hin und wieder was von euch zu lesen. Kontakt zu mir bekommt ihr vor allem auf LinkedIn. Da könnt ihr auch mal in den Shownotes gucken. Meine Kontaktdaten stehen überall, wenn ihr die Verbindung sucht, wenn ihr ähnliche Themen habt wie ich. Dann freue ich mich immer auch über tolle neue Leute in meinem Netzwerk und wenn wir uns gegenseitig zu den Themen Input geben können. Psychologie at Work gibt's wieder nächste Woche Sonntag in der Früh für ein bisschen Input an euer Wochenende. Und jetzt startet erstmal frühlingshaft schön in eure nächste Woche. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis dann. Tschüss.